Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Sollte der Spitzensport jetzt auch aufhören? Wenn am Dienstag die Maßnahmen des Lockdowns eventuell noch einmal verschärft werden, kann man dann ernsthaft noch Spiele in der Fußball-Bundesliga austragen? Wir diskutieren mit Steffen Augsberg darüber. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Geteiltes Leid ist nicht unbedingt halbes Leid. Und wenn wir bestimmten Bevölkerungsgruppen oder eben auch bestimmten Teilen der Wirtschaft oder Teilen der Kultur oder Teilen des Sports es ermöglichen können, in hinreichend sicherem Ausmaß ihrer Tätigkeit nachzugehen, dann haben wir als Gesamtgesellschaft kein Interesse daran, sollten wir kein Interesse daran haben, das denen auch zu untersagen.
Das Interview mit ihm in etwa 10 Minuten hier und wir sprechen über Sportgroßereignisse auf der Kippe. Die Corona-bedingte Absage des Handball-WM-Spiels zwischen Kapverde und Deutschland, aber auch die Debatten um die Eishockey-WM in Belarus. Der Weltverband kommt stärker und stärker unter Druck nach einem Treffen mit Machthaber und Lukaschenko. Corona und Spitzensport am Ende dieser Sendung auch noch einmal Thema. Dann geht es um die Frage, wann sollen Sportler nach einer überstandenen Infektion zurückkehren dürfen. Dazu natürlich bis 20 Uhr alles aus dem Wintersport und der Bundesliga. 49 Minuten sind gespielt im letzten Spiel des 16. Bundesligaspieltags zwischen Frankfurt und Schalke. Silva und Hoppe mit den Toren zum 1:1 in der ersten Halbzeit. Am Nachmittag nutzte bereits der FC Bayern München die Patzer der Verfolger aus Leipzig, Leverkusen und Dortmund und holte sich durch ein 2:1 gegen Freiburg den Halbzeitmeistertitel. André Siems berichtet.
Da waren sie wieder, die Mir san Mir Münchner im 3-Punkte-Modus. Freiburg kam mit 5 Siegen am Stück im Gepäck, aber die Bayern haben schon in der Anfangsphase die Abwehr der Breisgauer zum Schwimmkurs geschickt. Lewandowski machte das frühe 1:0 und Teamkollege Leon Goretzka hat über 90 Minuten viel Gutes gesehen.
Ich finde auch schon, dass wir in Ansätzen wieder gezeigt haben, ja, dass wir diese spielerische Klasse einfach haben. Und wenn man sich das 1:0 anguckt, es war hervorragend rausgespielt. Das wird wiederkommen, wenn wir uns das so erarbeiten wie heute und dementsprechend gerne nehmen wir dann auch die 3 Punkte heute mit.
Die absolut verdient waren, aber fast noch weggeschenkt worden wären, wenn Nils Pedersen, der das zwischenzeitliche 1:1 machte, in der Nachspielzeit nicht nur die Latte getroffen hätte.
Ich glaube, selten, dass ich gegen Bayern so viele Möglichkeiten auf dem Fuß habe, dann auch um vielleicht 2- oder 3-fach erfolgreich zu sein. Und heute war es da, war es möglich. Und deswegen ärgert es mich sehr, dass dann nur zu einem Tor gereicht hat.
Freiburg kam allerdings spielerisch diesmal nicht an die Bayern ran, die total dominierten und durch Thomas Müller das entscheidende 2:1 machten. Während die direkte Konkurrenz patzte, sind die Bayern wieder zurück in der Spur.
Eigentlich sollte in diesen Minuten auch die Partie Deutschland-Kapverde bei der Handball-WM in Ägypten stattfinden. Doch heute Vormittag wurde die Partie, wie gestern schon erwartet, abgesagt. Desiree Krause berichtet.
Nach der offiziellen Absage der Partie machte sich Erleichterung bei den DHB-Verantwortlichen um Sportvorstand Axel Kromer breit.
Es ist sicherlich so, dass wir schon wirklich sehr froh sind, dass wir dieses wirklich unnötige Risiko jetzt nicht haben.
Der zweite deutsche Vorrundengegner Kapverde hat nach 2 weiteren positiven Corona-Testergebnissen nicht mehr genug Spieler für eine WM-Partie zur Verfügung. Die deutsche Mannschaft bekommt einen 10:0-Sieg und 2 Punkte zugesprochen und steht damit in der WM-Hauptrunde. Die Spieler erfuhren in ihrer WhatsApp-Gruppe von der endgültigen Absage, die aber natürlich schon vorher Thema war.
Wir haben ja frühstück darüber gesprochen und da ist schon auch in den Gesprächen, die stattgefunden haben, rausgekommen, dass die Jungs schon froh sind und froh wären, wenn sie lieber trainieren als spielen würden.
Bundestrainer Alfred Gislason ärgert sich über das Corona-WM-Chaos, würde sich viel lieber nur aufs Sportliche konzentrieren. Die Spielpraxis gegen Kapverde hätte sein Team gut gebrauchen können.
Um uns weiter einzuspielen, weil wir sind ja natürlich in einer gewissen Lernphase und jedes Spiel, denke ich, kann uns weiterbringen.
Die deutsche Mannschaft bereitet sich ab sofort auf das Aufeinandertreffen mit Ungarn am Dienstag vor. Auch wenn die ungarische Mannschaft noch vor 2 Tagen gegen Kapverde und die jetzt positiv getesteten Akteure gespielt hat. Axel Kromer geht davon aus, dass die Partie stattfindet.
Das deutet nichts darauf hin, dass sie das Spiel absagen würden, weil dafür gibt es keine Indizien. Wir haben auch jetzt wirklich die klare Sicherheit, dass die CT-Werte der Kapverder Spieler, die gegen Ungarn aufgelaufen sind, ja bei nahezu 40 lagen. Und daher nicht infektiös ausgestrahlt haben, sodass die Ungarn auch keine Ängste mehr haben, dass sie selbst infiziert worden wären.
Nicht nur das Spiel Deutschland gegen Ungarn soll stattfinden. Auch die kapverdische Mannschaft will am kommenden Dienstag wieder auf der Platte stehen und versuchen, mit einem Sieg gegen Uruguay in die Hauptrunde einzuziehen. Dazu muss der WM-Neuling gesunde Spieler nach Ägypten holen. Die Statuten der WM erlauben das. Es geht also weiter. Ob mit oder ohne weiteres Corona-Chaos, das wird sich zeigen.
Und dazu ist mir jetzt ARD-Reporter Thorsten vom Wege zugeschaltet. Ist dieser Fall der Kapverden ein weiteres Beispiel dafür, dass diese WM nicht die allerbeste Idee des Weltverbands war?
Ja, kann man so sehen. Muss man aber fairerweise auch sagen, dass diese WM ja beschlossen wurde, also sowohl der Zeitpunkt als auch der Ort der Austragung, da konnte man Corona noch gar nicht buchstabieren. Das sind so ein bisschen mildernde Umstände, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man ausgerechnet jetzt, und das Virus gibt es ja nun auch nicht erst seit vorgestern, mit 32 Mannschaften antreten muss und die WM eben in einem Umfang spielt, den es bisher noch nicht gegeben hat. Ja, das hat schon ein Geschmäckle.
Weltverbandspräsident Hassan Mustafa hat bei der Eröffnung gesagt, ein Licht am Ende des Tunnels soll diese WM sein. Das kennt man auch vom IOC und von Thomas Bach mit Blick auf Tokio. Kann man das aber noch halten, wenn man, wie wir gerade gehört haben, jetzt bei den Teams schon darum fürchten muss, ob man sich angesteckt haben könnte bei Gegnern in Spielen bei der WM?
Naja, das ist ja eben die große Frage, die man hier tatsächlich stellen muss und auf deren Antwort wir ja nur noch warten in den nächsten Tagen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass das Einfalltor für die Infektionen eben die Anreise der Mannschaften gewesen ist und die Art und Weise, wie man sich professionell oder eben auch weniger professionell vorbereiten hat können auf diesen Ausflug nach Kairo bzw. nach Alexandria. Also sagen wir es mal so, wenn man vorher in der Blase gelebt hat und eben pausenlos testen konnte, dann war das Risiko natürlich gleich null, obwohl immer vorhanden. Wenn man auf der anderen Seite eben unter Amateurbedingungen spielt, wie eben beispielsweise Uruguay oder eben wie auch die meisten bei den Kapverden, dann ist es eben so, dass das Risiko dann höher wird und das hat man eben im Vorfeld nicht ausgeschlossen. Also da sehe ich eigentlich die größte Schwachstelle und da sehe ich eigentlich auch die Möglichkeit, wo man nachschärfen muss mit Blick auf weitere große Sportereignisse, die es geben soll in diesem Jahr.
Über den sportlichen Stand der deutschen Mannschaft in diesem Turnier kann man vermutlich noch nicht viel Verlässliches sagen und muss auf das Spiel gegen Ungarn dann am Dienstag warten, oder?
Ja, das wird der erste echte Gradmesser. Deswegen ist es, glaube ich, auch richtig, wenn Trainer Alfred Gislason sagt, naja, eigentlich hätte er schon ganz gerne gegen Kap Verde gespielt. Denn da hätte man die Mannschaft noch ein bisschen weiter einspielen können. Die ist ja neu zusammengestellt, insgesamt 10 Absagen, verletzungsbedingt oder eben, weil die Spieler nicht mitfahren wollten. Und da ist nun so ein Freundschaftsspiel, und mehr war es nicht, gegen Uruguay nicht unbedingt der Schlüssel, um zu wissen, wie stehst du im Turnier. Und jetzt kommt gleich die ungarische Mannschaft und das könnte ein Spiel auf Augenhöhe werden, vor allen Dingen aber eben auch richtungweisend für den weiteren Turnierverlauf.
Ein Thema, das auch für ein paar Diskussionen sorgte, ist erneut Russland. Nach dem Urteil des Sportgerichtshofs KAS muss das Team jetzt Mannschaft des russischen Handballverbands heißen. Das führt diese Strafe aber doch eigentlich ad absurdum, oder?
Ja, aber das ist nun mal wieder eine der vielen sportpolitischen Albernheiten, die wir da, anders kann ich nicht nennen, die wir da erleben. Die dürfen also starten, die Russen. Jetzt muss ich mal auch zu deren Ehrenrettung sagen, Handball spielt oder Doping spielt im Handball jetzt nicht die überragende Rolle. Es hat Fälle gegeben, klar, aber die meisten, die man gesperrt hat, hat man wegen der illegalen Einnahme oder der Einnahme von illegalen Rauschmitteln gesperrt. Nichtsdestotrotz ändert das ja nichts an der Tatsache, dass man irgendwann mal eine Entscheidung treffen muss. Also entweder man sperrt oder man sperrt nicht. Und jetzt eine Mannschaft antreten zu lassen, die eben nicht Russland heißt, sondern Mannschaft des russischen Handballverbandes, mit Verlaub gesagt, ist eher albern.
Sagt Thorsten vom Wege, danke für diese Einschätzung hier in Sport am Sonntag. Nicht nur die Handball-Weltmeisterschaft hat aktuell große Probleme mit der Corona-Pandemie. Das gilt auch für die Tennis Australian Open, die in 3 Wochen in Melbourne beginnen sollen. Nach positiven Testungen in einigen Flugzeugen stehen viele der Profis, unter ihnen auch Angelique Kerber, jetzt unter harter Quarantäne. Lena Bodewein berichtet, dass rund 50 Profis für 2 Wochen ihre Hotelzimmer nicht verlassen dürfen.
Sie verpassen Aufwärmturniere und notwendiges Training. Ihnen bleiben nur 8 Tage, um rechtzeitig zum Turnierstart fit zu sein. Andere Spieler, die nicht auf diesen beiden Charterflügen waren, sind zwar ebenfalls in Quarantäne, darum kommt niemand herum in Australien, aber sie dürfen ihr Hotelzimmer für 5 Stunden Training pro Tag verlassen. Die sind auch notwendig, um sich an die teilweise brütend heißen Temperaturen im australischen Sommer zu gewöhnen. Ob die Australian Open unter diesen Bedingungen stattfinden, die Diskussion dreht sich um die Fairness. Die Australian Open beginnen am 8. Februar. Wir überprüfen die Zeitpläne für die Aufwärmspiele und schauen, was wir für die Spieler in Quarantäne tun können. Aber das ist natürlich nichts, das wir uns gewünscht hätten. So Turnierdirektor Craig Tiley am Sonntag. Im vergangenen Jahr hatten die Australian Open mit der Smogbelastung durch den Rauch der Waldbrände zu kämpfen, in diesem Jahr mit der Covid-19-Quarantäne. Doch Tiley stellt sich der Herausforderung. Wir müssen tun, was wir können, um den Spielern Trainingsausrüstung in ihren Zimmern aufzubauen, und dann beobachten wir die Situation. Unser vorrangiges Ziel ist, dass alle so gesund wie möglich bleiben und dass sich keine Infektion in dieser Blase verbreitet. Die rumänische Spielerin Sorana Kirsteja sagte, sie sei einverstanden mit der Quarantäne, aber nicht damit, danach ein Grand-Slam-Turnier zu spielen. Mangelnde Matchfitness führe zu Verletzungen. Der schottische Tennisprofi Andy Murray konnte bisher gar nicht erst anreisen. Er ist vergangene Woche positiv auf Covid-19 getestet worden, zeigt aber keine Symptome. Daher gibt er die Hoffnung noch nicht auf, trotzdem an den Australian Open teilnehmen zu können.
Lena Bodewein über die schwierigen Vorbereitungen auf die Australian Open unter Pandemiebedingungen. Statt am 12. Juni 2020 soll die Fußball-Europameisterschaft jetzt am 11. Juni 2021 in Rom eröffnet werden. Aber ob es wirklich zum Anpfiff von Italien gegen Türkei und der anderen Partien kommt, daran werden inzwischen Zweifel laut. Sebastian Trepper berichtet.
Eine gewisse Skepsis gegenüber einem Turnier, das in 12 Ländern stattfinden und viele Reisen beinhalten soll, kommt von vielen Stellen. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, glaubt, dass die Europameisterschaft komplett abgesagt werden wird. Im März könnte die Situation in vielen Ländern noch deutlich schlechter als aktuell sein, sagte Lauterbach bei T-Online. Dann würde kaum jemand noch überhaupt auf die Idee kommen, eine Fußball-EM auszutragen. Der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, Christian Seifert, glaubt, dass die EM grundsätzlich funktionieren könne. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung weist er aber darauf hin, dass Reisen zu den Risiken gehörten, die man nicht unbedingt eingehen müsse. Also doch eine zentrale Europameisterschaft in einem Land? Möglicherweise in Russland, wie die WM 2018? Dieses angebliche Planspiel hat die UEFA dementiert. Sie könne allerdings verschiedene Varianten umsetzen. Tim Meyer, Arzt der Fußballnationalmannschaft und maßgeblicher Autor des Hygienekonzepts für den Profifußball, rechnet damit, dass das Turnier im Sommer stattfinden kann. Im Deutschlandfunk Sportgespräch gibt er aber einen entscheidenden Hinweis. Finale Festlegungen sollte man so spät wie möglich machen. Es sei noch zu früh, um sagen zu können, unter welchen Rahmenbedingungen und Sicherheitsvorkehrungen man arbeiten müsse.
Über die Fußball-EM, über Sportgroßereignisse und insgesamt die Frage, ob der Spitzensport in diesen Pandemiezeiten angesichts eines möglicherweise erneut bevorstehenden verschärften Lockdowns aufhören sollte, darüber habe ich mit Professor Steffen Augsberg gesprochen. Der Jurist von der Universität Gießen ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Meine erste Frage an ihn: Kann man sich eine EM in 12 Ländern in diesen Zeiten überhaupt vorstellen?
Also es ist sicherlich eine schwierige Entscheidung, weil man das ja schon mal verschoben hat und die Hoffnung hatte, dass es dann in diesem Jahr stattfinden könnte. Und es jetzt nochmal zu verschieben, scheint wahrscheinlich kaum vorstellbar. Andererseits ist es natürlich so, dass wir gerade dieses besondere, irgendwie über verschiedene Länder verteilte Turnier tatsächlich kaum mit der jetzigen Pandemielage irgendwie in Einklang bringen können.
Wann kommt denn auch hier in Deutschland ein Stopp für den Spitzensport aus der Politik? Bisher wurde er ja in den letzten Verlautbarungen bei der Wiedereinführung des Lockdowns und auch den Verschärfungen gar nicht mehr erwähnt in den Mitteilungen.
Ja, das ist erstaunlicherweise irgendwie außen vor geblieben. Man weiß es nicht. Die Bundesliga insbesondere gibt sich sicherlich sehr viel Mühe mit ihrem Hygieneschutzkonzept. Und insofern ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass die der Auffassung sind, mit ihrem Testaufwand können sie das relativ lange am Laufen halten. Aber es steht in einem ziemlichen Widerspruch dazu, wie die Gesamtgesellschaft zurückgefahren wird. Aber das ist natürlich kein reines Problem des Sports, sondern wir sehen natürlich in der gesamten Situation, dass wir nicht nur nach Infektionsschutzbedingungen hier entsprechende Maßnahmen erlassen, sondern dass es ganz zentral auch darum geht, was man gewissermaßen für verzichtbar hält. Und da ist offensichtlich der Sport im Moment noch, oder jedenfalls einige Teile des Spitzensports, im Moment noch in einer relativ günstigen Position.
Sie haben im vergangenen Mai sich dezidiert geäußert zum Restart der Bundesliga, damals mit Geisterspielen, und gesagt, Zitat, der Fußball werde doch sehr gehätschelt in Deutschland. Woher kommt diese starke Lobby, dieser starke Einfluss?
Der kommt zunächst mal von uns, also von den Fußballfans, wenn man so möchte, von denen, die sich dafür interessieren, die dafür sorgen, dass damit der Fußball auch für die Politik interessant ist. Das heißt, wenn wir als Bevölkerung es gerne sehen, uns dafür interessieren, dass der Fußball weiterläuft, und das ist sicherlich bei ganz vielen einfach der Fall, dann gibt es auch ein entsprechendes politisches Interesse. Und die Politik reagiert natürlich insoweit auch ein bisschen darauf, was sie in der Bevölkerung wahrnimmt oder jedenfalls vermutet. Aber es kommt natürlich auch daher, dass das eine relativ gut organisierte Gruppe von Vereinen oder Unternehmen ist, die an dieser Stelle zusammensteht, die ihre Position relativ gut artikulieren können und die offensichtlich dafür auch ein ziemlich offenes Ohr in der Politik gefunden haben.
Also könnte man überspitzt zusammenfassen, in einem super Wahljahr mit Bundestagswahl und vielen Landtagswahlen will man es sich nicht mit den vielen Millionen Fußballfans verscherzen?
Also sehr überspitzt, klar. Ich weiß auch nicht, ob man sich irgendwie mit denen verscherzen würde, aber es ist natürlich auch so, dass angesichts der zahlreichen Einschränkungen, die wir hinnehmen müssen, angesichts der Tatsache, dass natürlich viele Leute ihre normalen Hobbys nicht mehr ausüben können, also zum Beispiel der Freizeitsport ja sehr, sehr stark beschränkt ist, gewinnt auch eine solche Ablenkung, nicht Brot und Spiele, durch den Profisport auch nochmal eine zusätzliche Bedeutung. Deshalb ist es nicht völlig irrational, dass man das irgendwie auch stark in den Blick nimmt. Es steht nur in einem gewissen, wenn man so möchte, Widerspruch zu dem, dass ansonsten doch sehr stark Beschränkungen vorgenommen werden.
Der Breitensport ist zu. Schulen und Kitas dürfen gerade nicht öffnen. Die Kinder können nicht mehr miteinander kicken, ob Schnee oder nicht draußen. Aber gleichzeitig die Profis im TV ansehen. Damit sind wir ja trotzdem noch irgendwie bei so einer Art Vorbildrolle.
Ja, andererseits besteht das natürlich oder basiert das darauf, dass wir sagen, im Profisport kann eine andere Form von Risikokontrolle vorgenommen werden. Da kann eben anders getestet, überprüft werden. Und jedenfalls theoretisch sollte das dazu führen, dass die in einem Maße das sicher durchführen können, wie es im Freizeitsport nicht möglich wäre. Wir müssen wahrscheinlich mit gewissen Widersprüchen da leben und müssen uns natürlich auch überlegen, ob wir bereit sind, bestimmte Differenzen in den Standards hinzunehmen. Aber das können wir sicherlich nicht allein der Fußball-Bundesliga auferlegen, sondern das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, was wir da zulassen wollen oder was wir noch erträglich finden.
Der Sport selber, gerade der Fußball, will ja Vorbild für so vieles sein und überall vorangehen. Integration, Rassismus, Bekämpfung. Dann könnte man ja auch sagen, wenn man das wirklich ernst nimmt im Endeffekt, dann geht man auch in so einer Pandemie voran und ist Vorbild und sagt, wir bleiben jetzt auch alle zu Hause, weil auch unsere Spieler, unsere Trainer, unsere Betreuer, auch das sind Menschen mit Familien und keine Gladiatoren, die zur Bespaßung der Gesellschaft da sind.
Wenn man das kritisch fassen wollte, würde man sagen, die Vorbildfunktion der Vereine reicht typischerweise so weit, wie ihre Interessen nicht berührt sind. Also die Rassismusbekämpfung etwa führt typischerweise nicht dazu, dass im Falle einer rassistischen Beleidigung die gesamte Mannschaft den Platz verlässt und sagt, wir nehmen es in Kauf, dass wir die Punkte verlieren, sondern das wird alles so weit eingepreist, dass der normale Betrieb weiterlaufen kann. Und hier hätten wir die Situation, dass eine Vorbildfunktion, wenn man sie denn haben wollte, ja tatsächlich dazu führte, dass der Betrieb eingestellt werden müsste. Wenn wir sagen würden, das ist eben etwas, was zu vergleichen ist mit dem Freizeitsport etwa, das liefe zutiefst den Interessen der Vereine zuwider. Und ich glaube, auch an der Stelle kann man das deshalb nicht von denen verlangen, dass sie von sich aus sagen, wir wollen unsere irgendwie eigene, ureigene Tätigkeit einstellen. Wenn wir das tatsächlich für inakzeptabel halten, wenn wir sagen, das ist mit den jetzigen allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen und der entsprechenden auch gesellschaftlichen Stimmung nicht zu vereinbaren, dann müssen wir das denen vorschreiben, dann können wir nicht sagen, das müssen die von sich aus entscheiden.
Das heißt, es ist im Endeffekt dann eine Frage der Politik, bei weiteren Beratungen den Spitzensport mit aufzunehmen und auch da wieder möglicherweise einen Riegel vorzuschieben.
Genau so. Und es gilt aber weiterhin, die müssen sich natürlich dabei auch überlegen, was eigentlich die Vorteile sind, die sie darin sehen, dass dieser Betrieb weiterläuft, respektive sie müssen genau überlegen, ob die Risiken, die mit dem Profisport einhergehen, nicht durch entsprechende Hygieneschutzmaßnahmen so weit reduziert werden können, dass das weiterhin vertretbar ist, das durchzuführen.
Also nur, wenn es jetzt noch viele weitere Fälle gibt und auch die Bundesliga zu einem Art Spreader würde, würde man bei der Politik da was ändern?
Also je mehr wir das erleben, und wir erleben es ja tatsächlich immer mal wieder, das ist ja erstaunlich, desto problematischer wird natürlich der Verweis darauf, dass hier irgendwie entsprechende Sicherheitsstandards eingehalten werden. Ich finde das mit Blick auf den Profisport in der Tat erstaunlich, wie viele Profisportler immer mal wieder positiv getestet werden, einfach weil ich gedacht hätte, dass die unabhängig vom jetzt genuin sportlichen Geschehen auch in ihrem Privatleben so vorsichtig sind, dass das nahezu ausgeschlossen ist, weil es ja auch für die ganz andere Konsequenzen nochmal hat, was die Leistungsfähigkeit angeht. Aber offensichtlich passiert das relativ viel. Vielleicht hat das damit zu tun, dass das junge Leute sind, die viel allgemeinen Kontakt haben. Aber je mehr wir davon erleben, desto problematischer wird, glaube ich, die Vorstellung, dass man das, sagen wir mal, ohne Risiken für die Betroffenen, aber auch für die Allgemeinheit aufrechterhalten kann.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch die Ministerpräsidenten, die sagen immer, man hat mit diesem Virus keine Erfahrung. Das Ganze ist quasi Learning by Doing in der Pandemie. Das heißt, irgendwann könnte doch auch die Politik zu dem Schluss kommen, dass Learning haben, es ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch wichtiger, wenn man jetzt nochmal insgesamt eine größere Stoppschranke aufbaut.
Mit Sicherheit. Ich meine, wir sind nun ja im 10. Monat der Pandemie. Wir lernen also tagtäglich weiterhin dazu. Manchmal fragt man sich, ob wir genug gelernt haben, ob wir tatsächlich hinreichend auf das irgendwie schon Geschehene irgendwie reagiert haben. Aber auch das ist vorstellbar, dass man sagt, in einer Situation, in der insgesamt weiterhin
Opfer abverlangt werden, vielleicht in steigendem, in ganz erheblichem Maße. Irgendwie könnte man das auch auf andere übertragen. Aber auch da gilt, wie insgesamt, glaube ich, in der Gesellschaft, geteiltes Leid ist nicht unbedingt halbes Leid. Und wenn wir bestimmten Bevölkerungsgruppen oder eben auch bestimmten Teilen der Wirtschaft oder Teilen der Kultur oder Teilen des Sports es ermöglichen können, in sicherem oder hinreichend sicherem Ausmaß ihrer Tätigkeit nachzugehen, dann haben wir als Gesamtgesellschaft kein Interesse daran, sollten wir kein Interesse daran haben, das denen auch zu untersagen.
Der Jurist Steffen Augsberg, Mitglied im Deutschen Ethikrat, hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Eine längere Version dieses Gesprächs, besonders zum Argument, Sport sei Brot und Spiele für die Gesellschaft, finden Sie gleich online auf deutschlandfunk.de/sport. Auf der einen Seite der Spitzensport, auf der anderen der Breitensport. Auf den blicken wir jetzt, den Sport am Sonntag. Turnhallen, in die es hineinregnet, enge und kalte Umkleiden, Vereinsheime, an denen der Putz von den Wänden bröckelt. Etliche Sportstätten sind marode. Der Sanierungsstau liegt im zweistelligen Milliardenbereich, sagen Studien. Bayern versucht seit einiger Zeit etwas dagegen zu tun. Vor anderthalb Jahren ging ein Sonderprogramm für den Sportstättenbau von Vereinen an den Start. Jetzt werden die ersten Vereinsanlagen fertig, wie Burkhard Schäfers berichtet.
Der TSV Holstadt ist ein kleiner Verein, der gerade ein großes Bauprojekt stemmt. Das neue Sportheim mit Kegelanlage und zwei Sanitärbereichen ist fast fertig. Kostenpunkt 1,2 bis 1,3 Millionen Euro. Für den Verein aus dem unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld mit seinen 500 Mitgliedern eine Zäsur.
Die alte Kegelbahn dürfte um die 30, 35 Jahre alt gewesen sein. Das Sportheim ist gebaut worden, als ich zur Welt kam, also 1962, 63.
Erinnert sich Vereinsgeschäftsführer Dietmar Werner.
Und seitdem immer mal wieder ein bisschen angebaut worden. Es war kein einheitliches Bauwerk. Und energetisch natürlich auch ein Fiasko.
Lange Jahre seien fast alle Mitgliedsbeiträge in die Energiekosten geflossen. Künftig hat der TSV Holstadt ein Vereinsheim mit KfW 55 Standard. Es verbraucht also nur 55% so viel Energie, wie bei einem vergleichbaren Neubau zulässig wäre.
Im Grunde haben wir es auf den Kopf gestellt. Waren wir früher ein Verein, der extrem hohe Energiekosten hatten und Energieaufwendungen, sind wir jetzt ein Verein, der keine fossilen Brennstoffe benötigt. Wir haben das abgedeckt über eine Photovoltaikanlage, die eine Wärmepumpe speist. Und nach den Planungen wird auch noch ein bisschen was überbleiben von der Photovoltaik. Also das wird dann noch ein Zugewinn für den Verein haben, zumindest in den Sommermonaten.
Dass die Fußballer, Läufer und Kegler im TSV Holstadt in wenigen Wochen eine neue Sportstätte haben, ist nicht selbstverständlich. Denn vor 3 Jahren war die Bauidee eigentlich schon geplatzt. Zu teuer, trotz staatlicher Förderzusage. Aber dann wurde in Bayern ein neues Sonderförderprogramm aufgelegt für den Bau vereinseigener Sportstätten in strukturschwachen Regionen.
Als wir dann in 2018 erfahren haben, es gibt was Neues, eine Sonderförderung für Gegenden, die finanziell ein bisschen, sagen wir, schwächer aufgestellt sind, und dazu gehören wir, haben wir natürlich neue Hoffnung geschöpft und dann auch schnell Fahrt wieder aufgenommen, um das Projekt umzusetzen.
Bis zu 55% der Baukosten können jetzt gefördert werden im Sonderprogramm. Offenbar ein großer Anreiz, sagt Jörg Amon, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes, kurz BLSV. Gegenüber dem Jahr 2018 gab es mehr als doppelt so viele Förderanträge im Bereich Sportstättenbau.
Das geht weit über die Nothilfe hinaus. Also einer der Erfolgsfaktoren im Sportverein ist ja die Sportstätte. Und das heißt, wenn die Heizungen funktionieren, die Duschen funktionieren, die Umkleideräume, aber auch die Sportstätten selber in gutem Zustand sind, das animiert dann auch die Menschen deutlich, in den Sportvereinen ihre Heimat zu suchen.
Die bayerische Sonderförderung für Sportanlagen der Vereine sei bundesweit einmalig, heißt es beim Verband. Dafür stehen im bayerischen Haushalt 10 Millionen Euro jährlich bereit und nochmal so viel im regulären Förderprogramm. Trotz der finanziellen Unwägbarkeiten durch Corona haben im Jahr 2020 mehr als 1000 Vereine Bauanträge gestellt. Meist handelt es sich um kleinere Projekte, die zwischen 100.000 und 200.000 Euro kosten. Neue Hallendächer, neue Fenster und besonders häufig neue Heizungen, sagt BLSV-Präsident Amon.
Wir erleben es ja, das Megathema Klimaschutz. Jetzt zum 01.01.2021 ist ja diese CO2-Abgabe eingeführt worden mit 25 Euro pro Tonne. Das heißt, je besser, je effizientere Heizsysteme dort im Einsatz sind, desto kostenschonender.
Dazu kommt die Umrüstung alter Flutlichtmasten auf LED-Leuchten. Solche energiesparenden Umbauten an Sportstätten fördert auch der Bund. Aber bei der Kombination aus Bundes- und Landesförderung hakt es, gibt Jörg Amon zu.
Gerade am Anfang mit der energetischen Sanierung war es nicht ganz so einfach. Das bedarf dann immer entsprechender Absprachen, um dort dann auch vorwärts zu kommen. Die Hürden versuchen wir zu schleifen.
Ende 2019 hatte Innen- und Sportminister Horst Seehofer einen neuen sogenannten goldenen Plan des Bundes für den Sportstättenbau angekündigt. Fachleute sagen, bislang sei dabei vieles noch unklar. Immerhin stellt der Bund nun 640 Millionen Euro für 4 Jahre bereit, um den Bau kommunaler Sportanlagen zu fördern. Frage an BLSV-Präsident Amon: Wird der goldene Plan zu zögerlich umgesetzt?
Ich glaube, wenn man mal wuchtig einsteigt, dann kann das nicht schaden. Man muss manches einfach mal ausprobieren, die Rahmenbedingungen setzen und dann die Menschen vor Ort, in dem Fall die Sportvereinsverantwortlichen, machen lassen.
Im bayerischen Sonderförderprogramm gehe es dagegen schnell, so die Erfahrung von Dietmar Werner vom unterfränkischen TSV Holstadt. Ihr Antrag wurde nach 3 Monaten genehmigt. Und nach knapp 1 Jahr Bauzeit soll das neue Sportheim im Februar fertig werden, mit dem Einsatz regionaler Handwerksbetriebe und weil viele Mitglieder ehrenamtlich mitgeholfen haben. Dass die Idee aber Wirklichkeit wurde, lag vor allem am Sonderzuschuss, sagt der Geschäftsführer.
Wir hätten so ein Sportheim oder solche Sportanlagen nicht hinstellen können. Wir hätten wieder improvisiert, wir hätten irgendwas Flickschusserei betrieben. Und jetzt konnten wir wirklich von Grund auf sagen, wir machen mal einen Standard, wo diese und die nächste Generation wirklich gut mitleben kann.
Anderen Vereinen rät Werner, Mut zu einer langfristigen Strategie zu haben und die Förderung zu beantragen. Das Bayerische Sonderprogramm für Sportanlagen soll trotz Corona auch in diesem Jahr, so sieht es der Haushaltsentwurf vor, im gleichen Umfang weitergehen.
Burkhard Schäfers über Bauboom trotz Corona und in der Bundesliga ist ein Tor gefallen. Luka Jovic vor wenigen Tagen per Leihe von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt zurückgekehrt in der 72. Minute mit dem 2:1 für Frankfurt gegen Schalke. In Sport am Sonntag im Deutschlandfunk kommen wir jetzt zum Wintersport. Zakopane in Polen ist für die Skispringer ein besonderer Ort. Die Massen an frenetisch jubelnden Fans sind außergewöhnlich. Natürlich nicht in diesem Jahr. Volker Hirt über das Einzelspringen am Abend.
Es war ein versöhnliches Einzelspringen für die Deutschen. Nach dem enttäuschenden Ergebnis im Mannschaftswettbewerb mit nur Platz 6 konnte sich jeder steigern. Dennoch kam nur einer unter die Top 10, Markus Eisenbichler. Er wurde 8. 13. Paschke, 16. Freund, 17. Hammann, 25. Geiger. Alles andere als ein überragendes Ergebnis, aber besser als gestern. Aber auch die Polen enttäuschten, keiner von ihnen kam aufs Podium. Es siegte Marius Lindwig Norwegen, vor Antje Lanišek Slowenien und Robert Johansen Norwegen.
Aus Norwegen kommt auch der Sieger in der nordischen Kombination. Jarl Magnus Rieber gewinnt im Zielsprint vor den beiden Deutschen Erik Frenzel und Vinzenz Geiger beim Weltcup in Val di Fiemme. Wegen der Corona-Pandemie war an die traditionellen Lauberhorn-Rennen in Wengen nicht zu denken. Die Abfahrt wird am kommenden Wochenende in Kitzbühel nachgeholt. Der Slalom von Wengen und auch der von Kitzbühel kommende Woche hat deshalb an diesem Wochenende in der Flachau stattgefunden. Erich Wartusch berichtet.
Die Serie ist gerissen. Nach 4 Spitzenergebnissen in Folge musste Linus Strasser einen Dämpfer einstecken. Zwar hatte er im ersten Durchgang in Flachau eine Top-Zwischenzeit, dann allerdings fädelte der Münchner ein, das Rennen für ihn zu Ende. Im 6. Slalom der Saison der 6. Sieger. Mit Bestzeit in beiden Durchgängen holte sich der Norweger Sebastian Voss-Sulevåg seinen 1. Weltcup-Erfolg, dahinter Marco Schwarz aus Österreich und der Franzose Alexis Pinturault. Enttäuschend der Slalomtag nicht nur für Linus Strasser, sondern auch den Rest der deutschen Mannschaft. Keiner kam in den 2. Durchgang, am besten noch Julian Rauchfuß auf Rang 35.
Im Riesenslalom der Frauen von Kranjska-Gora gewann wie schon gestern die Italienerin Marta Bassino. Andrea Filser landete auf Rang 22. Ein Sportgroßereignis steht auf der Kippe, aber nicht wegen Corona. Die Eishockey-WM im Mai. Sie soll in Lettland und Belarus stattfinden. Seit Monaten weigert sich der Weltverband, Belarus das Turnier zu entziehen, obwohl Machthaber Lukaschenko mit größter Brutalität Proteste niederschlagen lässt und gegen Oppositionelle vorgeht. Nun aber drohen Sponsoren, sich zurückzuziehen. Und nach einem Besuch in Minsk gerät auch der Weltverband selbst unter großem Druck. Robert Kempe fasst zusammen.
Ein Treffen am vergangenen Montag. Der IIHF-Präsident René Fasel ist zu Besuch beim belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Zu Beginn umarmen sich die beiden innig. Es entstehen Bilder, die Fasel seitdem in Erklärungsnot bringen.
Ich kenne Präsident Lukaschenko seit über 20 Jahren. Ich habe viel mit ihm Eishockey gespielt, Schiedsrichter gemacht, auch 2 Minuten Strafen gegeben. Geht das? Und wir hatten eigentlich ein Verhältnis, wo man so hat, unter Eishockeyspielern.
Seit Monaten hält sein Verband an einer Weltmeisterschaft, die zum Teil in Lettland und in der belarussischen Hauptstadt Minsk gespielt werden soll, fest. Trotz internationalen Drucks, auch vom Co-Gastgeber Lettland. Lukaschenko wusste das Treffen für seine Botschaften zu nutzen.
Ich sage ganz offen, ich bin ganz ruhig. Wird der internationale Eishockeyverband gegenüber dem ungerechtfertigten Druck standhaft bleiben, dann werden wir die Weltmeisterschaft durchführen. Falls Lettland absagt, werden wir es in Belarus durchführen. Es wird das beste Turnier der Geschichte.
Gegen Kritik wehrt sich Fasel. Man hätte Gutes bewirken und über den Sport eine Annäherung zwischen Lukaschenko und der Opposition erreichen wollen.
Warum sollen wir das bereuen? Sicher nicht. Sicher nicht. Wir waren da, wir haben nicht in einem Büro gesessen und haben einen Brief geschrieben und ihm gesagt, lieber sehr geehrter Präsident, lieber Alexander, leider können wir die WM bei dir nicht organisieren, weil, bumm. Nein, wir sind da gegangen, wir haben in die Augen geschaut, wir haben gesagt, Alexander, es ist wir haben ein Problem. Und das haben wir gemacht.
Doch die Kritik am Weltverband ist immens. Auch Außenminister Heiko Maas äußerte sich jetzt gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe in Richtung des Weltverbandes. Die WM wäre das größte PR-Geschenk für Lukaschenko und ein verheerendes Signal an die Demonstrierenden, so der SPD-Politiker. Er hoffe, dass dies auch die Organisatoren einsehen. Der Außenminister forderte von der IHF Haltung. Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockeybundes, geht derweil auf Tauchstation. Reindl wird als neuer Weltverbandspräsident gehandelt. Fasel, der seit 1994 der IHF vorsteht, stellt sich nicht mehr zur Wahl. Ein Interview mit dem Deutschlandfunk lehnte Reindl ab. Schriftlich teilte er mit, dass er die Situation in Belarus total verurteile. Und weiter?
In derartigen Situationen orientieren wir uns an den politischen Vorgaben der zuständigen politischen Institutionen und Ministerien. Trotzdem wurde und wird von der IIHF versucht, über den Eishockeysport zugunsten der Menschen, denen Inakzeptables widerfahren ist und die unschuldig in Haft sind, etwas zu bewirken. Ob das gelingt, ist aber mehr als fraglich. Und dann entstehen auch Situationen, da kann man nicht mehr zustimmen, da wird es Lösungen geben müssen.
Bisher wollte der Verband sich mit Lösungen und Entscheidungen noch etwas Zeit lassen. Auch wenn Fasel, der auch Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees ist, inzwischen zu der Einsicht gekommen ist, dass eine WM in Belarus bei Eishockeyfreund Lukaschenko nur schwer durchsetzbar ist.
Ich muss es sagen, ich könnte fast sagen, es muss ein Wunder geschehen.
Fasels Wunder wird wohl ausbleiben. Denn jetzt machen die Sponsoren der WM Druck. Nivea, der deutsche Motorenölproduzent Liquimoli und Hauptsponsor Skoda erklärten sich als Sponsoren zurückzuziehen, sollte der Weltverband an Belarus als Austragungsort festhalten. So erklärte der Autobauer Skoda auf Twitter:
Wir sind seit 28 Jahren ein stolzer Partner der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft. Aber wir respektieren und fördern auch die Menschenrechte.
Am Montag will der IIHF-Vorstand zusammenkommen. Gut möglich, dass die Entscheidung schon dann fällt. Co-Gastgeber Lettland hatte schon angeboten, das Turnier auch allein auszurichten. Als neue Spielorte sind aber auch Slowenien und Dänemark im Gespräch.
Berichtet Robert Kempe und wir kommen zurück zum aktuellen Wintersportgeschehen von heute. Überraschende Bronzemedaille für die deutschen Eisschnellläufer bei der Europameisterschaft in Heerenveen. Raimo Hinsdorf.
Es ist der bisher größte Erfolg in der Karriere von Joel Dufter. Bronze bei der Europameisterschaft im Sprint in Heerenveen. Bereits am ersten Tag hatte er ein kleines persönliches Highlight. Platz 2 über 500 Meter mit persönlicher Bestzeit. Am zweiten Tag hat der Inzeller dann nachgelegt mit dem 6. Platz im zweiten 500 Meter Rennen und dem 3. Platz über den Sprintkilometer sicherte sich Joel Dufter den Platz auf dem Podium. Gerade mal 25 Hundertstel fehlten dem 25-Jährigen zu Silber. Sicher auch eine Genugtuung für Joel Dufter, der vor der EM gemeinsam mit 3 anderen Sprintern die Verbandsführung kritisiert hatte, weil die den Vertrag mit dem langjährigen Sprinttrainer Danny Leger nicht verlängert hatte. Den Europameistertitel holte sich überlegen der Niederländer Thomas Krohl. Pech hatte Routinier Nico Ihle. Der Chemnitzer trat im zweiten 500er auf ein Begrenzungsklötzchen, rauschte in die Bande und konnte zum abschließenden 1000-Meter-Rennen nicht mehr antreten. Ihle am Ende 16. Bei den Frauen wurde die einzige deutsche Starterin Katja Franzen 10. Beim Sieg der Niederländerin Leerdam.
Jubel bei den deutschen Biathletinnen zum Abschluss des zweiten Weltcups in Folge von Oberhof. Thomas Kunze berichtet.
Franziska Preuß war platt nach diesem Massenstartrennen, platt, aber glücklich. Alles, was noch drin war im müden Körper, ließ Preuß auf der 2,5 Kilometer langen Schlussrunde im Kampf um den Sieg gegen die Französin Julia Simon. Auf den letzten Metern aber setzte sich dann die Konkurrentin knapp durch.
Ich habe beim Bergstieg gemerkt, dass sie die Julia auch nicht so leicht tut. Dann bin ich vorbeigegangen und habe irgendwie die erste Hälfte dann probiert, richtig Druck zu machen, dass ich eine Lücke reinkriege. Aber sie ist dann wieder hinkommen, dann hat sie mich wieder überholt. Ich habe dann echt alles probiert, was ich konnte, dass ich irgendwie dranbleibe. Aber ich war echt zu kaputt und die Julia einfach nur zu stark für mich. Aber ich bin nichtsdestotrotz richtig froh jetzt über den zweiten Platz.
Zuvor lief Franziska Preuß ein schlaues Rennen. Auch von zwei Strafrunden ließ sie sich nicht verunsichern. Das letzte Schießen brachte dann die Entscheidung. Während die Favoritinnen patzten, räumte Preuß alles ab. Platz 2 ist ein schönes Ende der anstrengenden Tage von Oberhof. Ähnlich hätte es auch bei Erik Lesser bei den Männern laufen können. Da war die Sache aber leider andersherum. In Führung liegend blieb beim letzten Schießen eine Scheibe stehen. Und so wurde es beim Sieg des Norwegers Tarjei Bø kein Podestplatz, sondern ein ordentlicher 8er-Rang.
2,5 Kilometer weiter auf der Bob- und Rodelbahn fand ein weiterer Weltcup in Oberhof statt und da jubelte am Ende eine deutsche Rodlerin. Tino Geist berichtet.
Endlich ist der Knoten bei Nathalie Geisenberger geplatzt. Mit Bahnrekord sichert sie sich in Oberhof den 50. Erfolg in ihrer Karriere und damit auch den ersten Sieg nach ihrer Babypause.
Ich glaube, ich habe jetzt lang genug gewartet, um jetzt auch mal ganz oben stehen zu dürfen. Es ist unglaublich schön, dass das ja irgendwo auch hier passiert, weil in Oberhof bin ich eigentlich schon immer sehr, sehr gern gefahren.
Geisenberger gewann das Rennen in Oberhof vor Madeleine Egler aus Österreich und ihrer überraschend starken Teamkollegin Anna Bärreiter aus Berchtesgaden. Diana Eidberger aus Ilmenau fuhr auf ihrer Heimbahn auf Rang 11. Im Gesamtweltcup führt Nathalie Geisenberger weiter vor Julia Taubitz, die in Oberhof auf Platz 5 kam.
Und auch die deutschen Bobteams können sich über weitere Erfolge freuen heute. Über die Rennen auf der Natureisbahn von St. Moritz, Florian Hecht.
Wenn sie antritt, gewinnt sie. Stefanie Schneider erst zum zweiten Mal in diesem Winter am Start mit ihrem zweiten Erfolg. Zusammen mit Anschieberin Leonie Fiebig nach Platz 3 im ersten Durchgang mit Bestzeit im zweiten zum Sieg. Von 1 auf 4 runter ging es dagegen für Mariama Jamanka. Die Olympiasiegerin schon am Start zu langsam, hatte im Ziel eine halbe Sekunde Rückstand, lag aber noch vor Laura Nolte, die Sechste wurde. Wenn er startet, gewinnt er in diesem Winter auch. Francesco Friedrich beim zweiten Rennen im Viererbob in dieser Saison, Startrekord und Bahnrekord, macht Platz 1 für Friedrich und sein Team. Nur um 500stel dagegen nicht mit auf das Podest, Johannes Lochner, der Vierter wurde.
Seit 70 Tagen ist Boris Herrmann nun nonstop auf dem Wasser. Bei der Weltumsegelung Vendée Globe hat er vor wenigen Tagen Rang 3 übernommen.
Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass wir auch noch weiter nach vorne rutschen können. Vielleicht können wir sogar die Führung übernehmen, das ist nicht ausgeschlossen. Das Rennen ist noch lang, abgerechnet wird im Ziel bekanntermaßen. Und wir Segler sind auch sehr abergläubisch, den Tag vor dem Abend zu loben. Also jetzt einfach weitermachen, aufpassen, dass hier nichts passiert. Und dann wird sich zeigen, was dabei herauskommen kann.
Heute überquert er immer noch auf Rang 3 den Äquator und ist auf direktem Weg Richtung Ziel in Frankreich. In 10 bis 12 Tagen sollen die Boote dann da sein. Und wir kommen noch einmal zum Fußball zurück. Es war die Überraschung am Mittwoch, als Zweitligist Holstein Kiel den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal warf. Eine innere Zwickmühle für Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther, wie er heute im Interview der Woche hier im Deutschlandfunk sagte.
Ich bin ja, muss ich der Fairness halber einräumen, Bayern München Fan und auch Mitglied. Also von daher habe ich da auch ein bisschen mit den Bayern mitgetrauert. Aber als Ministerpräsident und in diesem Fall war ich natürlich schon für Holstein Kiel und habe mich auch die ganze Zeit richtig darüber gefreut. Von daher würde ich mal sagen, das war schon echt ein großartiges Spiel und wirklich ein verdienter Sieg auch im Elfmeterschießen für Holstein. Aber jetzt liegt es ja gerade erst kurz zurück.
Heute dann in der zweiten Bundesliga haben die Kieler überraschend Punkte liegen gelassen vom 2:3 gegen den Karlsruher SC, berichtet Ina Kast.
An einer mangelnden Einstellung hat es bei den Kielern nicht gelegen. Es waren zu viele Unkonzentriertheiten in der Abwehr, die am Ende den Unterschied gemacht haben. Schon zur Halbzeitpause führten die Gäste aus Karlsruhe mit 2:0. Kiels Mittelstürmer Jani Serra brachte seine Mannschaft zurück, erzielte in der zweiten Halbzeit erst per Kopf den Anschlusstreffer und eine Viertelstunde später per Grätsche den Ausgleich. Holstein drängte auf den Siegtreffer, fing sich dann aber wenige Minuten vor Ende nach einem Freistoß noch ein Kopfball-Gegentor ein. Nach dem Pokalcoup gegen die Bayern am vergangenen Mittwoch hadert Holstein mit der Niederlage gegen Karlsruhe. Der jetzt Tabellenvierte wartet in der Liga weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2021.
Außerdem heute Heidenheim gegen Darmstadt 3:0 und Regensburg-Sandhausen 3:1. Wann können bzw. sollten Leistungssportler nach einer Corona-Infektion wieder in Training und Wettkampfbetrieb einsteigen? Welches Risiko birgt das für sie, vor allem mit Blick auf mögliche Langzeitfolgen? Zweifel, ob nicht manch ein Athlet zu früh wieder auf dem Platz oder in der Halle steht, kommen durch einen aktuellen Fall vom VfL Wolfsburg auf. Matthias von Lieben hat ihn aufgearbeitet.
Mitte November erkrankt Marin Pongracic an Corona. Seine Krankheit verläuft mit leichten Symptomen. Viel Zeit zur Erholung danach hat er nicht. Wie schon kurz zuvor, als er nach pfeiferschem Drüsenfieber und zweimonatiger Pause zurückgekehrt war. Gerade einmal 18 Tage nach dem positiven Corona-Test sitzt der Innenverteidiger des VfL Wolfsburg am 5. Dezember beim Spiel in Köln wieder auf der Ersatzbank.
Und wie es halt dann so ist, dann kommt er zurück und wir wollten wieder mit Trainingsaufbau beginnen und ich musste ihn eigentlich sehr, sehr schnell reinschmeißen eben.
Erinnert sich sein Trainer Oliver Glasner an die Situation, die sogar dafür sorgt, dass Pongracic zu 3 Startelf-Einsätzen in der englischen Woche kurz vor Weihnachten kommt, im DFB-Pokal gegen Sandhausen sogar über die volle Spielzeit.
Corona-Ausfälle, wie es war dann mit Lacroix, dann war Brooks verletzt. Ja, wir hatten hier einfach Not am Mann und dann hat er plötzlich 3 Spiele in einer Woche gemacht. Also er hatte eigentlich nie Zeit, sich richtig körperliche Fitness vollständig aufzubauen.
Rechtfertigt Not am Mann eine so schnelle Rückkehr zur Vollbelastung nach einer Corona-Infektion? Fraglich. In Dortmund Anfang Januar setzt sich Pongracic während des laufenden Spiels nach 78 Minuten entkräftet auf den Boden und wird dafür später von VfL-Manager Jörg Schmadtke öffentlich gerüffelt. Trotzdem stellt ihn Trainer Glasner eine Woche später bei Union Berlin erneut von Beginn an auf. Das Resultat? Er ist endgültig am Limit. Schon nach 15 Minuten stützt der Verteidiger beide Hände in seine Knie, hat sichtlich Atemnot. Mit einem Fehlpass verursacht er den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und wird zur Halbzeit ausgewechselt. Noch einmal Oliver Glasner.
Man denke, man hat es ja auch schon im Laufe der ersten Halbzeit gesehen, dass Marin einfach heute mit der Luft große Probleme hatte. Er ist einfach nicht in einem 100% fitten Zustand und keiner von uns weiß, wie sich diese Infektion dann über Monate hinweg auswirkt.
Bislang weiß man sehr wenig über mögliche Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Und sicher, die Frage, wann ein Sportler danach wieder einsatzfähig ist, ist für Ärzte nicht leicht zu beantworten. Und dennoch wirft der Umgang mit Marin Pongracic die Frage auf, ob seine Gesundheit ausreichend geschützt wird. Auch bei Sportmediziner Wilhelm Bloch, der mit seinem Team an der Sporthochschule Köln zu den Langzeitfolgen von Corona-Infektionen im Sport forscht.
Ja, das kann man nicht machen. Also ganz klar, das entspricht nicht den Richtlinien, wie man mit einer Corona-Infektion umgeht. Und den Sportler, der nicht fit ist und der noch Symptome zeigt, den kann man nicht in den Wettkampfbetrieb hineinnehmen. Da müsste man auch den Trainingsbetrieb im Prinzip noch aussetzen. Also da gibt es keine Frage. Der darf nicht in der Startelf stehen.
Gegenüber dem Deutschlandfunk wollte sich der VfL Wolfsburg trotz zweifacher Anfrage dazu nicht äußern. Unter der Woche verkündet Trainer Glasner dann, die Ärzte hätten nach weiteren, teils sehr spezifischen Untersuchungen wieder nichts gefunden. Alle Werte seien okay, grünes Licht für das Samstagsspiel gegen Leipzig. Für den Münchner Kardiologen und Sportmediziner Martin Halle ist das nicht nachvollziehbar. Selbst dann nicht, wenn die Einsatzfähigkeit ärztlich attestiert wurde und sich der Spieler nun wieder fit gefühlt habe.
Wer Luftnot unter Belastung hat, der hat irgendwas. Was auch immer.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sogar Herz oder Lunge betroffen sind, sei laut Halle relativ groß.
Das kann ja auch eine Herzmuskelentzündung sein, die im Kernspin komplett unauffällige Untersuchung zeigt. Das heißt schon, es ist mitnichten so, dass nur weil ich irgendwas dann medizinisch untersuche, das den freigebe.
Trotz ursprünglicher Planung stand Pongracic beim 2:2 der Wolfsburger gegen Leipzig dann doch nicht im Kader, sondern wurde individuell belastet. Eine Vorsichtsmaßnahme? Bei Yannick Möser, Eishockey-Profi der Grizzlies Wolfsburg, wurde im November jedenfalls nur durch Zufall eine Herzmuskelentzündung entdeckt. Laut Ärzten wohl die Folge seiner Corona-Infektion. Die deutsche Eishockeyliga DEL hat daraufhin das sogenannte Return-to-Play-Schema angepasst. Inzwischen empfiehlt die Liga nach Corona-Infektionen längere Ausfallzeiten und konkretere Nachsorgebehandlungen als im ursprünglichen Schema aus dem Mai. Das sieht vor, dass bei symptomfreiem Verlauf nach 2 Wochen wieder die volle Sporttauglichkeit attestiert werden könne. Vorausgesetzt, die anschließenden Belastungstests sind unauffällig. Verläuft die Krankheit mit leichten Symptomen, wie bei Pongracic, empfehlen die Ärzte 2 bis 4 Wochen Belastungspause und eine aufwendigere Diagnostik vor der Rückkehr. Die deutsche Fußballliga DFL orientiert sich weiter an diesem Schema, an dessen Erstellung auch Sportmediziner Wilhelm Bloch beteiligt war. Zum Fall Marin Pongracic sagt er:
Nach diesem Schema hätte der Spieler nie spielen dürfen.
Seine Begründung: Die Voraussetzung zur Wiedereingliederung sei laut Return-to-Play-Schema Symptomfreiheit. Und Atemnot sei nun mal ein typisches Symptom. Bloch plädiert vor diesem Hintergrund dafür, das Konzept zu konkretisieren und sogar verpflichtend zu machen. Tim Meyer, Sportmediziner, DFB-Nationalmannschaftsarzt und Leiter der Taskforce Sportmedizin der DFL, hält von einer Pflicht nichts. Im Deutschlandfunk Sportgespräch sagt er:
Es sind sehr, sehr viele einzelne Aspekte zu berücksichtigen, die einen Spieler betreffen, die den Verlauf in den letzten Wochen betrifft. Ich glaube, die Vorgaben einer solchen Empfehlung sind schon sehr ordentlich und in der Praxis, das kann ich wirklich sagen, ohne hier auf Einzelfälle einzugehen, sind die Kollegen in den Vereinen extrem gründlich unterwegs.
Zur Vorsicht mahnt auch der Tübinger Sportmediziner Andreas Nies, einer der Hauptautoren des Return-Schemas. Doch auch er sagt, jeder Fall müsse letztlich individuell vor Ort und in Eigenverantwortung von den Mannschaftsärzten beurteilt werden. Das Konzept soll jedoch bald überarbeitet werden.
Wenn jemand 2 Wochen komplette Sportpause hat, wie empfohlen, dann ist es eigentlich jedem erstmal klar, dass es nicht bedeutet, am Tag 15 dann einen Wettkampf zu betreiben. Also das muss man sicher, wenn man jetzt eine Überarbeitung macht, das nochmal explizit darstellen, dass das dann natürlich auch eine längere Ausfallszeit bedeutet, also eine tatsächliche Ausfallzeit, bis man dann wieder tatsächlich auf dem Platz steht.
Dass das nicht jedem klar ist, zeigt neben Marin Pongracic ein weiterer Fall beim VfL Wolfsburg. Verteidiger Maxence Lacroix wurde Anfang Januar in Dortmund für die Schlussviertelstunde eingewechselt. Nur einen Tag, nachdem er aus seiner 10-tägigen Quarantäne wegen Corona-Infektion zurückgekehrt war. Er kam ins Spiel für den kraftlosen Marin Pongracic. Nichts dazu hörte man gestern Abend jedoch von VfL-Manager Jörg Schmadtke bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio. Und auch nichts zu den insgesamt mittlerweile 9 Corona-Fällen allein in seiner Mannschaft. Dafür diesen bemerkenswerten Satz:
Wir spielen jetzt seit 9 Monaten oder 10 Monaten, sind wir in der Pandemiezeit und trotzdem spielen wir Fußball. Und man muss sagen, wir bekommen das im Großen und Ganzen sehr gut hin. Und auch Corona-frei, das muss man schon sagen.
Nicht ganz Corona-frei. Darauf musste ihn Moderator Jochen Breyer hinweisen.
Berichtet Matthias von Lieben. Ausführliches von Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer, dem Architekten des Bundesliga-Hygienekonzepts, hören Sie heute im Sportgespräch und jetzt online oder wenn Sie ganz klassisch im Radio zuhören möchten, ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Inzwischen hat es Mesut Özil selbst bestätigt, der Fußballweltmeister wechselt nach Istanbul zu Fenerbahce. Christian Buttgereit.
Dem türkischen Sender NTV sagte Özil, er sei sehr glücklich, nach Fenerbahce zu kommen. Gott sei Dank habe der Transfer stattgefunden. Er werde in Fenerbahce sein Bestes geben. Zuvor hatte Fenerbahce die Börsen darüber informiert, dass Gespräche über einen Transfer begonnen hätten. Özil bestätigte Meldungen, wonach er mit seiner Familie noch in der Nacht nach Istanbul kommen werde. Bereits zuvor hatte ein Sprecher von Präsident Erdogan Özil so wörtlich zu Hause und in der Heimat willkommen geheißen. Über Özils zukünftiges Gehalt beim Zweitplatzierten der Super League wurde noch nichts bekannt. Es dürfte aber deutlich unter dem Verdienst bei seinem bisherigen Verein Arsenal London liegen, wo er als der teuerste Spieler im Team seit 10 Monaten nicht mehr zum Einsatz kam.
Berichtet Christian Buttgereit und in der Bundesliga ist das Abendspiel abgepfiffen. Eintracht Frankfurt schlägt Schalke 04 am Ende mit 3:1. Noch einmal Luka Jovic mit einem Treffer. Noch kein Spielbericht aus Frankfurt, daher sage ich Ihnen, Schalke ist wieder Tabellenletzter in der Bundesliga. Frankfurt hält Anschluss an die oberen Ränge mit jetzt 26 Punkten, punktgleich mit Wolfsburg auf Platz 7. Das war Sport am Sonntag für heute. Ich bin Matthias Friebe, sage danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse und wünsche Ihnen jetzt auch im Namen von Redaktion, Regie und Technik noch einen schönen Sonntagabend.